Seriennerds, Seriengeeks, herzlich willkommen zu Folge für Folge. Der eine Podcast, sie alle zu binden ins oder vor dem Bildschirm zu treiben und ewig zu binden bei Amazon Prime Video, wo die Schatten drohen. Und wer jetzt nicht an dieser Anspielung herausgehört hat, um was es geht, tja, der kann gleich wieder ausschalten, denn der hat dann keine Ahnung von Herr der Ringe, von Tolkien und so weiter. Und genau da befinden wir uns gerade, auf Mittelerde, in der zweiten Staffel von, wie heißt sie überhaupt? Ringe der Macht, oder? Rings of Power? Ja, Ringe der Macht. Die Prequel-Serie zu Herr der Ringe. Und wir sind im Deep Dive zu dieser Serie und unserer Episode. Gregor, hilf mir mal. 193?
95.
Dicht dran, 195. Die 200 kratzt an. Und ja, wie ihr wisst, wir starten immer mit einem kleinen Wrap-up. Da wir aber einen etwas intensiveren Rapper machen müssen, kriegt der Gregor heute ein bisschen mehr Zeit. Eigentlich so viel Zeit, wie er will. Er erzählt uns nur ganz kurz, was in den ersten drei Episoden oder Folgen dieser Staffel so passiert ist. Bitte schön, Gregor.
Ich kann es zumindest mal versuchen, ne? ja, was ist passiert? Es geht eigentlich nahtlos am Ende der ersten Staffel weiter. Und ja, was passiert in den drei Folgen? Sauron versucht immer noch seine Ringe zu schmieden. Galadriel und die restlichen Elben sind auf der Suche nach Sauron und versuchen im Prinzip das Ringeschmieden zu verhindern. Saruman in seinem Pyjama trottet durch eine Wüste. Und die Zwerge, genau, in Khazad-dûm, richtig, jemand hat den Lichtschalter ausgemacht. Ende.
Gregor, darf ich eine vorsichtige Vermutung äußern? Ja. Du bist nicht so begeistert von der Serie, kann das sein?
Das ist noch gar nicht Thema. Du musst erst noch deine berühmt-berüchtigte Frage stellen. Dann kann ich dir das beantworten, offiziell.
Erstmal, glaube ich, muss ich ein Hallo Gregor nachholen. Das ist mir in dem Eifer des Gefechts gerade ein bisschen untergegangen.
Hallo.
Also hallo Gregor. Ja, Gregor. Wie hat's dir gefallen?
Ja. Wo soll ich anfangen? Aber ich soll's ja immer kurz machen, wurde mir in der Regieanweisung gesagt.
Nein, du sollst nicht inhaltlich werden. Das meinte ich.
Ich kämpfe mit mir. Ich bin so ein inhaltlicher Gollum, bin ich irgendwie. Ich will es lieben, aber ich kann es nicht. Ich weiß es. Also wie gesagt, also ihr merkt es vielleicht. Ich kann es auch gefühlt schwer in Worte packen. Also klar, das ganze Setting drumherum, die Bilder, das ist schon geil. Die Musik, die zieht mit und hast sie nicht gesehen. Es gibt schon ein paar Pluspunkte. Aber den gegenüber stehen meiner Meinung nach auch wieder so viele, Stand jetzt, Minuspunkte, dass ich einfach, ich will sie lieben, aber ich tue mich echt schwer. Ja. Und du?
Geht mir genauso. Ehrlich gesagt nicht so skeptisch wie du. Also vielleicht, um euch Zuhörerinnen, abzuholen. Gregor und ich, wir starten alle relativ unvorbereitet. Also wir haben hier nicht irgendwie einen Vorab-Call, wo wir uns dann irgendwie noch eine halbe Stunde besprechen und was weiß ich was machen, sondern wir starten quick and dirty, ohne Proben, ganz nach oben. Und normalerweise starten wir die Aufnahme und ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung es geht, aber heute war das, also entweder hat jemand Gregors Goldfisch auf offener Straße überfahren oder hat es wirklich nicht gefallen. Das war so richtig in den wenigen Minuten, bevor wir Record gedrückt haben, war mir das so klar und entsprechend bin ich jetzt auch ein bisschen beeinflusst. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin auch nicht so gehypt, wie man eigentlich für eine Milliarden-Dollar teure Serie erwarten könnte, die auf einem der geilsten Kinofilme und einem der geilsten Romane meiner Jugend basiert. Das ist noch nicht der Hot Shit. So geht's mir jetzt gerade.
Mhm. Und damit entsprechen wir, wie ich sagen würde, wie ich finde, ziemlich der Community, ne?
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt ein bisschen noch recherchiert, bevor wir jetzt uns zusammengerufen haben. Und ich habe gehört, Rotten Tomatoes oder gelesen, Rotten Tomatoes ist gar nicht so schlecht.
Ich habe geguckt. Warte. Ich drück mal Refresh. Ich habe es nämlich immer noch in meinem Tab. Es ist halt die Sache, ne? Also bei den Kritikern steht Rotten Tomatoes heute, einen Tag nach dem offiziellen Start, bei 92% und von den Viewern her bei 68.
Okay.
Ja.
Wobei das jetzt doch deutlich besser ist als Staffel 1, wenn ich mich recht entsinne.
Ich weiß nicht, ob es deutlich besser ist. Warte, Staffel 1, Sekunde, Staffel 1 kommt auf 83 und 38.
Oh, sogar noch schlechter, ja. Also,
da weiß ich aber nicht. Naja, du darfst ja nicht vergessen, Staffel 1 hatte da ja ein Thema, kulturpolitischer Art. Und ich weiß nicht, ob die 38% hier bereinigt sind oder ob da einfach auch irgendwelche Hate-Bewertungen drin sind.
Hol mich nochmal ab, ich habe das schon verdrängt. Was war das nochmal? Das war so ein Blödsinn.
Ja, ja, das ist dieser kulturpolitische Kampf, dass im Prinzip Herr der Ringe zu woke ist. Zu viele Frauen, schwarze Zwerge und schwarze Elben und so weiter und so fort.
Ach ja.
Genau, und am Anfang gab es zumindest ein ziemliches Review-Bombing und ich weiß nicht, ob in diesen 38 der Staffel 1, also Viewer, ne, Viewer-Rating, 38% der Staffel 1, ob das gecleant ist oder ob da wirklich die volle Breitseite Review-Bombing mit drin steckt. Aber ist egal, weil Staffel 2 hat genau das gleiche kulturpolitische Thema, wenn man, also für mich ist das keins, aber für andere ist das schon eins. Und die Stand heute stehen die bei 53. Also entweder haben die vorgesorgt, Rotten Tomatoes, oder es gab noch kein Review-Bombing.
Naja, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen abgenutzt. Also man weiß, was einen erwartet, wenn man jetzt ein, keine Ahnung, angry old white man ist, wie auch immer. Oder es liegt auch daran, dass jetzt eigentlich, wenn man sich jetzt die ersten drei Folgen anschaut, die Protagonisten doch schon wieder Richtung klassischen Protagonisten gehen. Also Halbrand, Schrägstrich, wie heißt er denn?
Sauron?
Ja, wer hat doch jetzt einen neuen Namen?
Anatar.
Aladdin.
Anatar.
Genau. Ist jetzt sehr prominent im Vordergrund. Dafür ist jetzt zum Beispiel, wer ist denn jetzt rausgerückt? Der Elb.
Arondir?
Nee. Ja, sag ich doch.
Also, Alter!
Mist, ich weiß nicht, ich bin diesmal besser. ich habe jetzt genau die zwei rausgesucht, die ich nicht kann, die ich mir nicht gemerkt habe. Ansonsten kenne ich fast alle Namen.
Das werden wir sehen, wirklich. Das werden wir sehen.
Also wer jetzt neu in diesem Podcast ist, wir haben hier einen Geek und einen Nerd. Der Nerd, der sich auch unter anderem alle Namen und Zahlen merken kann, ist der Gregor. Und ich bin einfach nur ein Geek, der sich keine Namen merken kann. Nur so als Vorwarnung. Wobei ich stehen geblieben, ja, auf jeden Fall glaube ich, ist es halt jetzt einfach deutlich, deutlich jetzt mehr im Fokus der klassischen Protagonisten einer US-Produktion, also auch jetzt, wenn du schaust, so die Handlungsstränge, wenn du guckst, die Halblinge, da ist jetzt weniger jetzt auch dieser dunkle Halbling-Prophet, der da immer mitgemischt hat, oder auch die Eltern, die auch so ein bisschen, ich weiß, oh Gott, jetzt gefährlich, nomadenmäßig daherkamen, vielleicht irgendwie in Richtung eines anderen Kulturkreises geguckt haben, sich angedeutet haben. Jetzt ist es halt einfach so klassisches Gefährten-Thema, zwei Halblinge mit einem großen, etwas älteren, bärtigen weißen Mann und so weiter, und auch der Handlungsstrang um Numenor, der ist jetzt auch prominent besetzt mit klassischen Bildern. Also vielleicht liegt es eher daran, dass da der Shitstorm ausbleibt. Wen haben wir denn da noch? Also wie gesagt, der Elb, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, ist nicht so prominent bisher. Dieser ist jetzt auch nicht so wirklich, also doch, die ist tatsächlich ein bisschen prominenter, aber man hat sich jetzt an sie gewöhnt. Und sie hat jetzt auch keine Position der Macht. Das kommt jetzt dazu. Und ansonsten, jetzt wer.
Aber ist egal, es muss ja noch nicht mal Macht sein. Den Leuten reicht es ja, dass solche Figuren da sind.
Ja, okay.
Aber egal, ja, damit haken wir das Thema ab.
Ja, okay. Aber das ist jetzt auch gar nicht mein Problem. Also, das ist auch gar nicht mein Problem. Da achte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so drauf, wie durchmischt jetzt der Cast ist. Mein größtes Problem ist eher die Story. Mhm. Tatsächlich. Alles drumherum passt für mich. Also, du hast es ja auch schon gesagt, das sind echt sehr schöne, sehr imposante Bilder. Die musikalische Untermalung ist klasse. Das Setting ist gut, finde ich. Du hast, das Worldbuilding ist klasse. Also, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, gerade am Anfang, wo du einfach die Charaktere jetzt lange nicht gesehen hast, aber du hast dann wieder plötzlich, oh Gott, das will ich Gimli sagen, Durin, den vierten, Prinz Durin, hast du, siehst du, ich kann es mir merken, du hast ihn wieder und dann rollt der da sein, ich weiß gar nicht, was das Akzent ist, soll das ein irischer Akzent sein, also im Original, so wo du sagst, was hat er gesagt, okay, ich schalte doch mal die Untertitel ein, aber dann hast du halt sowas, du hast die Orks, die wirklich plastisch sind, die Zauber, die Special Effects, die Zauberer, also wirklich, wirklich toll gemacht und du hast auch diese ganzen Charaktere, die du kennengelernt hast, die sich weiterentwickeln, die plausibel sind, du hast Rückbezüge auf die Hauptstory, also Herr der Ringe mit dem Adler, der dann auftaucht, mit den Ents, die sich da andeuten in der dritten Episode. All sowas hast du und das ist alles geil tatsächlich. Also finde ich, also kann ich jetzt wirklich mal so sagen, als klassischer Herr der Ringe-Fan, als die Filme ins Kino kamen und die Bücher gehypt wurden, ist gut, aber die Story greift nicht, finde ich. Also die ist zu, einerseits zu langatmig, dann zu plump. Ich kann gerne, wenn es dich interessiert, auf Beispiele eingehen, was ich genau meine. Aber das ist so mein Gefühl, so dieses alles ist super, aber die Abschmeckung passt nicht. Also es ist nicht rund. Da ist viel Geiles zusammengeworfen, aber nicht aufeinander abgestimmt. So finde ich es jetzt.
Mhm. Ja, gefällt mir. Ja. Fasst gut zusammen.
Vielleicht, bevor wir jetzt ins Bashing gehen, würde mich tatsächlich interessieren, du hast jetzt bei deiner Zusammenfassung von Saruman gesprochen. Mhm. Ist das jetzt deine Vermutung? Weil ich glaube, wir haben letzte Staffel, das ist ja auch eine Weile
das
her.
Das ist Saruman, wer soll das denn sonst
sein? Haben wir schon die Diskussion angefangen, wer das denn sein könnte? Gell?
Das ist Saruman.
Aber hast du jetzt eine Bestätigung oder ist das deine Überzeugung?
Es ist Saruman.
Beantworte meine Frage.
Es ist einfach Saruman.
Woher weißt du das?
Weil ich das sage.
Hast du eine Quelle?
Ich. Nein, okay, Mathe, wie? Wie habe ich letztens so schön gehört? Ich meine, dafür bin ich wahrscheinlich zu sehr Boomer, aber Quelle ist, vertrau mir, Bruder.
Okay.
Ja, andersrum, wer soll es denn sonst sein?
Gandalf.
Nein, ist es nicht.
Wieso nicht?
Weil es nicht Gandalf ist.
Du machst es einem schwer, dich gern zu haben.
Ja, ich weiß, dann liest doch mal das ein oder andere Fandom durch. Da steht drin, dass Saruman der Erste der Istari ist. Also, Ende. Ja,
aber ist er denn der Erste? War nicht ein Satz, dass schon welche da sind wie er?
Egal, ich sag, das ist Saruman.
Okay.
Nee, vielleicht liege ich auch völlig falsch, ist mir egal. Ich will, dass das Saruman ist.
Aber warum willst du das?
Weiß ich nicht, weil ich das vielleicht interessant finde. Diese, wie soll ich sagen, kann man das Ambivalenz nennen? Weil am Ende des Tages sehen wir ja hier einen Zauberer zusammen mit Haarfüßen, also den Vorläufern der Hobbits. Und wir wissen, was ja in dem großen Dreiteiler noch kommt. Und da haben wir nämlich einen anderen Zauberer, oder auch andersrum, auch einen Zauberer mit Hobbits, aber da sind sie sich halt wohlgesonnen und sind Freunde, in dem es sich Frodo und Konsorten zusammen mit Gandalf sind. Und ich fände das nicht schlecht, wenn das im Prinzip so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, so ein bisschen gespiegelt und anti-gespiegelt wird, wenn man quasi diese Konstellation aus Zauberer und Halbling oder Hobbits halt nochmal hat. Aber diesmal ist es quasi der Zauberer, der im späteren Verlauf dann ja sogar die Seite, also böse wird und die Seiten wechselt. Ich fände das persönlich ganz charmant.
Aber dann meine Gegenfrage, warum spielen sie so lange mit der Identität?
Das ist eine gute Frage. Das, ganz ehrlich, ich glaube, die melken die Handlung bis zum Finale. Weil diese Serie ist bekanntermaßen auf 5 Staffeln angesetzt.
50 Stunden Spielzeit.
So. Und das schlägt halt in die gleiche Kerbe, wie du schon gesagt hast. Das ist im Prinzip, die Komponenten, die sind da, aber es ist schlecht abgeschmeckt. Es wirkt zusammen nicht stimmig. Das riesengroße Problem, was ich jetzt damit hatte, ist, ich habe mich gelangweilt. Weil nichts passiert. Das sind so kleine Mikro-Evolutionen des Plots, der Handlung drin. Dann teilweise wird auf irgendwelchen Kleinigkeiten rumgeritten. Du musst dir überlegen. Also ich meine, wir haben ja schon die ganze Zeit, was heißt, also für treue Stammzuhörer da draußen, die kennen es. Für die Neuen da draußen wiederhole ich es gerne nochmal. Goran hat mich an der Stelle, hat er mich drauf aufmerksam gemacht. Und ich würde mal behaupten, seitdem sind wir beide im Gleichklang unterwegs. Wir sind in der Regel sehr, 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 sehr skeptisch, wenn eine Serie oder eine Staffel mit mehr als einer Folge am Release-Tag erscheint. Seines ein Doubleheader, also das heißt 2 Folgen am Tag, am ersten Tag. Oder so wie jetzt bei Ringe der Macht, Staffel 2, sei es ein Tripleheader. Das sind 3 Folgen am ersten Tag von 8. 8! Das heißt, die haben fast 50% am ersten Tag verschossen. Und du hast mir irgendwann mal gesagt, überleg dir das mal, warum die das machen. Vermutlich, weil man da saß und die erste Folge, die trägt sich nicht. So nach dem Thema Scheiße, das huckt nicht, die Leute springen ab, die Leute bleiben nicht sitzen. Du musst denen mindestens, weiß ich nicht, die erste, zweite, dritte Folge geben. Und jetzt guck mal beim Saruman, also ich nenne ihn weiter Saruman. Was ist die 3 Folgen passiert? Nichts. Saruman stolpert mit 2 Hobbit-Teenagern durch eine Wüste. Seit 3 verschissenen Folgen. Und es passiert nichts. Das Geile, ja, für Fanboys an der Stelle ist natürlich dann, ja, okay, sie stolpern durch eine Wüste, aber sie stolpern nicht durch irgendeine Wüste, sondern sie stolpern durch Run. Und Run ist das Land der Ostlinge. Ja, also für alle, die da draußen, die nicht wissen, was die Ostlinge sind, falls ihr, nee, andersrum, nicht falls ihr, wir setzen einfach mal voraus, dass ihr Herr der Ringe Teil 1 bis 3 gesehen habt. Das ist die kleine, wie soll ich sagen, Garnison oder Mannschaft, die durch das schwarze Tor nach Mordor reinläuft, während Frodo und Samwise und Gollum auch auf dem Weg sind, aber Frodo dann diesen kleinen Berg abrutscht, Sam hinterher und die dann mit ihrem Umhang quasi einmal abdeckt. Diese Landsmannschaft, das sind absolute Sauron-Kultisten, die sehen dem bis in den Tod, sind die treu, die unterstehen Sauron, das sind absolute Elitekämpfer, die haben auch im großen Krieg bis zuletzt an seiner Seite gestanden. Und das ist natürlich dann an der Stelle schon, ja, ich sag jetzt mal, der wahr gewordene, feuchte Traum eines jeden Herr-der-Ringe-Fans, wenn es heißt, oh, wir sind in Ruhen und du weißt schon, hohoho, und du siehst auch die paar Leute, die da schon rumlaufen, die tragen schon Goldmasken, ja, so wie die Ostlinge dann in Herr-der-Ringe später ja auch. Das ist geil, Mann, ja, da kriegst du einen Einblick und hast ihn nicht gesehen, aber ansonsten, es passiert nichts. Es wird einfach gekaut und es wird zerkaut. Ja, wenn wir schon bei der Analogie des Abschmeckens und des Essens bleiben, es passiert einfach nichts. Und das ist genau das. Ich weiß nicht, warum sie sich so schwer tun, einfach zu sagen, das ist Saruman. Oder das ist Gandalf. Ja, dann lag ich halt falsch. So what? Mag sein. Okay, hab ich verschissen. Wäre nicht das erste Mal. Aber ich verstehe nicht, worauf die warten. Also das Einzige, was ich mir halt denken kann, ist, dass das wird gestreckt. Es wird gestreckt. Das Nudelholz geht so lange über den Teig, bis du die besten italienischen Nudeln kriegst, die wirklich nur noch haaresbreit sind. Das passiert hier mit der Handlung. Keine Ahnung.
Okay.
Ob's, weiß ich nicht, vielleicht in der 7 oder in der 8 dann irgendwie nochmal, weiß ich nicht, irgendwie so ein Highlight oder sowas gibt. Aber momentan, ja. Und das, wie gesagt, das ist halt an der Stelle das Problem. Also ich möchte gerne, dass es Saruman ist. Vielleicht möchte ich auch einfach gerne, dass es Saruman ist, weil ich dann einfach so ein bisschen, also oder versuche mir dadurch selber eine Spannung aufzubauen, weil ich sie Stand jetzt aus den ersten 3 Folgen nicht kriege. Vielleicht ist das doch auch das eine Erklärung.
Also, du hast jetzt genau den Punkt rausgeholt, wo ich nicht bei dir bin.
Okay.
Was Erzähltempo angeht. Ich finde das tatsächlich gar nicht verkehrt, weil jetzt, wenn ich mir Herr der Ringe überlege und anschaue, ist diese Reise von Frodo und später, also nur von Frodo und Samwise zusammen mit Gollum dann, zum Schicksalsberg ist für mich das rückblickend das langweiligste von allen. Das ist das, was ich skippe tatsächlich. Also würde ich jetzt den Film nochmal anschauen oder die Filme anschauen, würde ich den Teil skippen.
Okay.
Weil es einfach auch lang ist. Aber also fand ich jetzt damals, so ging es mir jetzt, wenn ich zurück, passiert ja auch wenig. Sie müssen halt, die haben diese Entbehrung, es muss ja lang sein, es muss ja eine Odyssee sein, es muss ja eine Heldenreise sein, die sie verändert. Und deswegen muss das Erzähltempo da, glaube ich, zumindest auch lang sein. Und wo ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es ja auch immer spannend, weil dann war irgendwas. Dann kam Kanka oder wie sie hieß, Kraka, wie also die große Spinne da. Wie?
Kankra,
sag ich doch. Und was auch immer sie dann eben dann auch die Ostlinge, die wie sie einmarschieren, also du hattest dann so kleine Einblicke, die du sonst nicht gehabt hättest, wenn du sie auf ihrer Reise nicht beobachtet hättest, aber es ist nichts, was so quasi so immer Spannung bedeutet hat. Noch so auch dieser Dialog zwischen Gollum oder dieser Kampf zwischen Gollum und Sméagol, dieser innere, den Frodo da versucht immer zu beeinflussen. Samwise, der dann irgendwie zum Schluss übernimmt, all sowas. War alles sehr wichtig für diesen einen Moment, für diese Suspension zum Schluss, wo du sagst, okay, jetzt schaffen sie es zum Berg und beißt dir den Finger ab, um den Ring zu bekommen und so weiter. Aber diesen Part würde ich skippen und genauso geht es dir wahrscheinlich jetzt mit Gandalf in der Wüste. Ich nenne jetzt einfach mal Gandalf.
I see what you did here. Ja, du kleiner Arsch. Okay, Hauptsache gegenhalten. Ich verstehe schon.
Ja, man muss Seiten bekennen. Ich glaube aber, genau diese Handlungsstrang, also wie gesagt, das ist, der muss lang sein, der muss sich ziehen. Das
aber warum? Warum? Für was?
Um diese Transformation dieses Gandalfs, / Sarumans, wer auch immer es ist, zu sehen, der vom Boden fällt. Und jetzt komme ich zum Gegenbeispiel. Jetzt nimm in Kontrast dazu Sauron. Und das ist eigentlich der Part, der mich am meisten bisher enttäuscht.
Okay, ja.
Aus dem Film heraus habe ich für mich zusammengeschlossen. Sauron war ein enorm mächtiger Hexenmeister.
Mhm.
Was man sich unter Hexenmeister vorstellt, kann zaubern, so Gandalf-mäßig, nur halt böse Magie, hat aber eben noch diese List und Trug und was weiß ich was, dann hat er diese Ringe geschmiedet, hat die Völker verführt, bababub, und hat da geherrscht und dann gab es einen riesigen Konflikt zum Schluss, weil er sonst alles unterjocht hätte und kurz vor knapp hat er alles vergeigt und dann wurde er verbannt und so weiter, bababub. Aber aus den Büchern heraus, vielleicht verklärt das meine Sicht, aber auch aus dem Film heraus hatte ich den Eindruck, Sauron ist ein Charakter, der schon ewig da war und ewig ein Faktor war.
Mhm.
Und wenn ich jetzt in der Erzählung nicht falsch abgebogen bin als Zuschauer, dann lief das jetzt so. Morgoth, der eigentliche dunkle Lord, verliert.
Mhm.
Weil Gott selber, also Eru Allvater oder wie der heißt, eingreift. und hinterlässt ein Vakuum. In dieses will Sauron stoßen. Mhm. Und jetzt greift die erste Szene von Sauron in dieser Serie, in dieser Staffel, greift eigentlich nahtlos an diese Szene nach dem ersten Zeitalter auf, wo er da steht, so, okay, Morgoth ist weg, ich bin der neue Boss. Mhm. Und die Szene endet, dass er getötet wird.
Oder auch
und
nicht.
Und sie geht dann weiter, dass er dann irgendwie durch seine Hexenkünste dann irgendwie in sich in Venom verwandelt hat. Und als Symbiont dann irgendwann sich an anderen Menschen schlappt, wie auch immer. Also da können wir gerne nochmal ins Detail gehen, wenn du willst, später. Aber das ist das. Und dann eigentlich das Nächste, was passiert ist, dass er auf diesem Schiff landet, zufällig über einen Typen stolpert, der zufälligerweise, also wirklich zufälligerweise, dieses Königsemblem bei sich trägt, dieses Siegel. Und dann der nächste Zufall auf diesem riesigen Meer, stößt er dann zufällig auf Galadriel. Mhm. Und diese zwei Zufälle führen dazu, dass der Plot sich so entwickelt wie jetzt. Da ist nichts geplant. Das ist keine Strategie, die dahinter steht. Der hat ja nicht aufgelauert oder hat sie beobachtet oder was weiß ich was. Er hat dieses Königsemblem nicht schon seit langer Hand vorbereitet, sondern das ist alles Zufall. Der ist quasi Morgoth ist tot. Ich rufe mich zum Chef aus, ich werde überrascht und muss mich wieder berappeln, ich werde per Zufall auf ein Schiff gebracht und gehe dann unter und schaff's dann, überlebe zufällig, bla bla blub. Das ist gefühlt für den 3 Wochen.
Mhm. Ja, ist richtig, ja.
Und da reden wir von einem ganzen Zeitalter, das dazwischen liegt. Oder soll das, also ich bin da, also wo ist jetzt der Meisterplaner? Dann ist ja auch das ganze Thema, jetzt musst du dir mal überlegen, dann muss ja das ganze Thema mit diesen Ringen, das ist ja auch alles ihm in den Schoß gefallen. Das ist ja nichts, was er von langer Hand beeinflusst hat. Das Einzige, was er wirklich so ein Meister intrigant gemacht hat, ist quasi dann zu sagen, okay, ich gebe da noch ein bisschen was bei an Wissen oder Schubs. Also da war ja auch eine Szene in der Schmiede, wo sie nicht weiterkommen, weil sie da irgendwie hochwertige Erze in dieses Silmaril oder wie heißt es? Mithril reinquetschen wollen. Und das mit Druck machen wollen. Und dann ist es eigentlich nur ein Satz, der zufällig fällt. Also nicht gar nicht sein Wissen, dass er dann irgendwie so vorsichtig platziert oder sowas, sondern dass ihm auch die Erkenntnis es gibt, wo du sagst so, okay, der Junge hat einfach eine Strähne.
Ja,
das ist kein Meisterplaner, das ist einfach eine Strähne, die der hat.
Hat er, ja.
Und dann kommt ja auch noch damit, mit der ersten Szene aus dieser Staffel kommt ja eigentlich auch raus, dass er eigentlich total verblendet ist und total unsensibel auf seine Umgebung reagiert hat. Also nichts mit Meistertaktiker oder so. Also er checkt nicht einmal, dass er da von einer versammelten Truppe von unzufriedenen Orks steht und deren Vater quasi anpisst und von dem dann erwartet, dass er die Krone auf den Kopf setzt. Also sagst du, okay, ziemlich überheblich und ziemlich egozentrisch und engstirnig, was du da abziehst. Also es wirkt alles so, also das ganze Sauron wirkt wie ein Stümper für mich gerade.
Ja, vor allem überleg mal. Sauron geht ja erst nach Mordor, ne?
Ja.
Lässt sich dann gefangen nehmen?
Als Halbrand noch, genau.
Genau, stolpert ja mehr oder weniger über Ada, der ihn nicht erkennt, weil er anders aussieht. Mhm. Nur um dann von Ada wieder freigelassen zu werden. Also, warum ist er überhaupt nach Mordor? Warum? Er hätte doch direkt nach Eregion gehen können. Warum ist er nach Mordor? Warum ist er zu Adda? Es gibt keinen Grund.
Ne, er wollte die Südländer befreien.
Die Südländer befreien?
Ne, das war doch sein Plan. Also das ist sogar der einzige Punkt, den ich noch nachvollziehen kann, weil du hast ja die Situation, er hat ja eigentlich gar keine Gefolgsleute in der Situation. Adda hat die Orks.
Ja.
Und scheinbar auch die Trolle, wenn ich die Szene da mit diesem einen Troll da richtig interpretiere. Ja. Das heißt, die eigentliche Machtbasis, die wir ihm wahrscheinlich als Fans der Herr der Ringe-Serie unterstellt haben, hat er zu dem Zeitpunkt gar nicht.
Also, die, ja, okay, ja, ja, okay.
Die
ja.
Elben sind gegen ihn und wissen von ihm jetzt durch Galadriel und durch Elrond. Und die anderen Menschen, die Numenor und ich weiß nicht, welche da noch rumlaufen, die hat er noch nicht beeinflusst. Also die sind neutral oder nicht in seinem Einflussgebiet.
Ja, und?
Also er hat ja keine Machtbasis gerade.
Er braucht ja auch nicht.
Na doch, er hat ja die Menschen, die der Südlande haben sich vor ihm ja schon verbeugt. Die haben ihn als König anerkannt, falls dich erinnerst. Da hat ja die Beowyn oder wie sie hieß, Bronwyn? Naja, whatever. Hat ihn als König anerkannt und dann sind die alle auf die Knie gegangen. Kurz bevor der Vulkan ausgebrochen ist.
Aber das kann ja nicht das große Ganze sein. Also ich meine, der ist jetzt die ganze Zeit dahinter, der will die Ringe machen und natürlich hat immer im Hinterkopf dann ja quasi den einen Ring zu machen, sodass die anderen eigentlich nutzlos sind.
Ja schon, er braucht hier Hilfe. Er braucht hier Unterstützung.
Ja, aber dann geh doch direkt zu Celebrimbor.
Scheiß
doch auf Gefolgschaft.
Wer fängt die Boten für dich ab?
Das war er nicht.
Ja, eben.
Ja.
Also ich hab
das gedacht. Boah. Zufall.
Was Zufall?
Die abgefangenen Boten.
Nein.
Doch.
Das wäre ja noch schlechter.
Ja, aber ganz ehrlich, also bis ich das geschnallt habe, ja, also, woher weiß man denn, dass das Boten sind mit einer eventuell prekären Nachricht? Weil, du darfst ja nicht vergessen, die Szene, die du siehst, ist, du siehst zwei tote Elben im Wald, die durch den Wald geschliffen werden.
An Eisenketten,
genau. So, und dann ist, also du siehst erst so, du Kameraschwenk, siehst den einen, die Kamera folgt quasi den einen, dann bleibt die Kamera stehen, da ist noch ein zweiter im Bild, der wird quasi auch aus dem Bild mehr oder weniger rausgezogen. Und dann fährt die Kamera ran und macht ein Close-up auf die Depesche. Und da wird einem dann klar, oh Scheiße, das ist die Depesche von Gil-galad an Celebrimbor. Achtung, Halbrand ist Sauron. Stopp. Ne, aufpassen, nichts mit dem machen, das ist der Böse. Aber was man ja zum Beispiel nicht sieht, ist, dass die Depesche zerstört wird, dass sie an sich genommen wird. Ne? Man sieht einfach nur zwei tote Elben im Wald. Ist ganz einfach. Das sind zufällig zwei Orks, zufällig zwei Höhlentrolle vorbeigekommen. Die haben die beiden Reiter vernascht, das war's. Ich glaube, das ist Zufall. Weil Stand jetzt, nach drei Folgen und Sauron, a.k.a. Halbrand, a.k.a. Anatar, ist ja voll im Ringgame. Und statt jetzt gibt es nichts, aber auch wirklich gar nichts, was mich irgendwie glauben ließe, dass das von irgendjemanden initiiert nicht, oder dass es von irgendjemanden Auftrag gegeben wurde oder bewusst abgefangen wurde.
Bist du in der Geografie von Mittelerde gerade bewandert?
Nein.
Okay. Weil, wo ich mich halt auch schwer tue, um diese Szenen wirklich besser einschätzen zu können, ist, wie ist denn der Abstand, also der geografische Abstand, der räumliche Abstand von eben diesen einzelnen Reichen. Also Celebrimbor hockt in Eragion, oder wie es heißt?
Eregion,
ja. Wie kann es sein, das ist jetzt meine Frage, kann es sein, so rum ist vielleicht besser, dass Halbrand von...
Ich sag's mal so, ne?
Ja?
Also eine Karte von Mittelerde zu finden ist ja jetzt nicht so schwierig, aber die haben alle keinen Maßstab. Ich kann dir nicht sagen, wie weit das von A nach B ist.
Okay, aber auch als ohne einen Maßstab, also wie groß müsste denn der Abstand, warte mal, anders, er ist doch von Eregion nach Mordor, der Halbrand. In Mordor war er zumindest ein, zwei Tage.
Nee. Müsste ja nicht vorhin in den Südlanden Richtung Mordor sein.
Naja, Südlande und Mordor ist ja das Gleiche. Mittlerweile.
Ach so, stimmt. Ja, du hast recht. Du hast recht.
Genau, also ist aus Mordor ab nach Eregion damals und dann war er in Eregion, wo er aufgeflogen ist. Dann, ja. Nachdem er aufgeflogen ist und die drei Ringe gefertigt wurden, ist er abgehauen Richtung Mordor. Mhm. In Mordor gefangen genommen, 2-3 Tage rumgesessen und wieder abgehauen. Wieder nach Eregion.
Mhm.
Wo er dann wohl mindestens einen Tag oder zwei, wie auch immer, da stand und gewartet hat, dass Celebrimbor ihn dann reinlässt. Dann hat er ihn überzeugt, dann hat er seine Form gewandelt, dann hat er geholfen zu schmieden, dann haben sie die Zwerge, jetzt geht's los, dann haben sie die Zwerge einmal eingeladen aus Khazad Dûm. Oder wo auch immer jetzt Gimli, nee, verdammt, Durin, war, er kam auf jeden Fall, dann ist er aber zusammen mit dieser zurück nach Khazad Dûm. Von Khazad Dûm sind sie letzten Endes zusammen mit Durin den Dritten wieder in Eregion gelandet, oder wie es heißt. Und in der ganzen Zeit schafft es Gil-galad nicht, eine Nachricht zu versenden. Also klar, er hat Boten geschickt, die sind abgefangen worden, aber auch der Umstand, sie müsste ja dann am nächsten Tag zurück sein oder wie auch immer, oder nach 5 Tagen. Also wie groß muss denn der räumliche Abstand von diesen 2 Elbenreichen sein, dass das sich ausgeht? Das
ja, ist, gar nicht, oder?
Das ist doch ein Logikfehler oder ein Lazy Writing-Thema.
Jo, klar. Geoteleportation à la Game of Thrones. Staffel, was war es? Staffel 6?
Ja, sowas.
Ich glaube Staffel 6, ja.
Aber Fakt ist ja, die Parallele, also da kannst du sich mit, keine Ahnung, die haben die Handlung in 2 verschiedenen Zeitpunkten erzählt und aber in der aus erzählerischen Gründen halt nebeneinander gelegt in den Szenen. Das kann nicht sein, weil du ja eben basierend auf demselben Zeitpunkt startest und beim nächsten Zeitpunkt endest. Am Ende quasi wieder zusammenläufst. Also das kann nicht sein, dass das irgendwie ein erzählerischer Trick ist oder eine erzählerische Finte ist. Also es ist einfach nicht plausibel, dass Celebrimbor nicht erfährt, dass Heilbrand Ding ist. Und vor allem, und jetzt kommt der Punkt, den ich nicht verstehe an der ganzen Situation ist, warum reitet Sauron, aka Heilbrand, als Heilbrand dorthin? Wieso stellt er sich erst als Heilbrand dar?
Weil es ja für alle anderen noch Heilbrand ist.
Ja, aber danach ist er ja auf einmal weg und dann ist er plötzlich, wie heißt er?
Annatar. Mhm.
Und Heilbrand ist weg. Also, ich kapier's nicht.
Ach so. Ja, gut. Ja, aber ich sag mal so, wer hat denn von Heilbrand überhaupt was mitgekriegt? Dort am Hofe von Eregion. Das ist doch nur Celebrimbor und seine PA.
Und die Soldaten, die ihn bewacht haben.
Das schneiden die nicht mit, wer da rein und raus geht.
Die standen und wer das ist 2 Tage bei strömendem Regen vor ihm, damit er nicht durchmarschiert. Die haben sich gemerkt, dass da ein Mensch rumläuft.
Nee.
Und vor allem, dann haben sie ihren Job nicht gemacht.
Nee.
Stell dir mal vor, du wirst von deinem Chef verdonnert, vor einem Typen dich aufzubauen, bei strömendem Regen, um auf ihn aufzupassen. Dann irgendwann kommt der Chef und sagt, jetzt darf er rein. Und er kommt nie wieder raus.
Mhm.
Und dafür ist plötzlich ein anderer Typ da.
Aber das hat halt keiner mitgekriegt.
Den keiner reinkommen hat sehen.
Ja, aber das hinterfragt doch keiner. So eine scheiß Stadtwache hinterfragt doch nicht, wer da rein und raus geht.
Das ist doch der ureigenste Job in der Stadtwache.
Alter, sag mal.
Also du akzeptierst dieses Lazy Writing. Ist für mich okay, aber für mich ist das definitiv ein Logikloch.
Ja, weil die Leute, ich sag mal so, die Leute, mit denen er aktiv zu tun hat, das sind halt Kelle Brimbor und seine PA.
Mhm.
Zumindest Kellen Brimbor hatte ja dann hier sein Zirkuskunststückchen vorgeführt und hat gesagt, hey, ich bin ein Easter, ja, logisch. Er erzählt ihm halt irgendwas vom Pferd und sagt, hey, ich bin Anatar. So, Kelle Brimbor findet das voll geil, fährt voll drauf ab, vor allen Dingen auch ab.
Moment, da erzählt ihm nichts vom Pferd, er erzählt ihm wie immer die Wahrheit.
Ja, aber er ist ja nicht Anatar. Er ist ja auch kein Elb.
Naja, gut, er lügt aber nicht mit Worten. Nenn mich Anatar, Herr der Geschenke.
Ja.
Das ist ja so eine Art Spitzname.
Ja.
Ansonsten sagt er ja die Wahrheit. Er sagt ja nicht, ich bin ein Easter, sondern er erzählt sowas von, es gibt andere Wesen, es gibt bla bla blub. Und letzten Endes, er ist ja dieselbe Kategorie wie Gandalf. Er ist ja ein, oh Gott, wie hießen sie? Maia?
Ja.
Also so gesehen, also quasi, es gibt ja Gott, Eru irgendwas, dann gab es die Valar und dann die Maia.
Mhm.
Und das ist so quasi Gott, Halbgott, Untergott. Sowas.
Viertelgott,
ja, genau. Bleiben wir bei der Bruchrechnung. Viertelgott, aber immer noch halt irgendwie göttlich. Oder Übermensch, übermittelerdisch, wie auch immer. Und das genau, also acht mal auf die Formulierung, also zumindest im Englischen war es sehr interessant. Er lässt ihn den falschen Schluss ziehen, wie er es bei Galadriel ja auch die ganze Zeit gemacht hat. Er stellt Fragen, also er sagt so, ich würde mich schon wundern, warum Gil-galad dich dir nicht informiert hat, nicht sofort. Also er sagt ja nicht, er hat dich nicht informiert, sondern ich würde mich wundern an deiner Stelle. Und das ist ganz interessant, er lügt ja da eigentlich nie.
Mm.
Er lügt mit seinem Erscheinungsbild.
Mm.
Damit will er immer gefallen und er scheint so quasi als das, was du glaubst und auch was er dann ist. Aber zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, er hat ja zum Beispiel zu Galadriel ja eigentlich nie gesagt, ich bin der rechtmäßige König der Südlande, sondern er hat einfach nur so immer so Akzente gesetzt und sie das sagen lassen. Und dann hat er so, nee, das stimmt nicht. Ja, ich habe das von der toten Mann.
Ja, da muss ich dir beipflichten. Ja, das hat er bei Kelle Brimbor ja auch gemacht.
Mhm.
Er hat ihn quasi zu der Erkenntnis hingetragen. Der gibt halt immer so ein paar Stichworte, so nach dem Thema, keine Ahnung, so weiß ich nicht, als es zum Beispiel darum ging, dass er ja dann schnell eine Antwort von Durin zum Beispiel brauchen.
Mhm.
Dann sagt er halt irgendwas, so dass dann halt Kelle Brimbor von sich aus sagt, ja, nee, wir machen das so und so und so und so und das ist eigentlich genau das, was er haben will.
Ganz genau.
Ja, aber wie gesagt, von daher, also Kelle Brimbor sagt jetzt halt, okay, ha, das ist jetzt Anatar, dann geht er zu seiner PA und sagt, hey, hör mal zu, was Geiles passiert ist. Halbrand ist gar nicht Halbrand, sondern das ist Anatar. Ist das nicht geil? Und sie, oh, das ist geil. Weil sie steht ja, sie fuhr ja quasi schon die ganze Zeit auf ihn ab, so von wegen, ach, soll ich ihm nicht einen Schal bringen? So, und der Rest ist einfach nur Hintergrundgerätze und irgendwelche Soldaten und das interessiert die einen Scheiß, wer da ein- und ausgeht.
Ja.
Ganz einfach. So funktioniert das. So kann einfach mal so mit Handschnippen aus einem Halbrand ein Anatar werden.
Gut, aber ich muss mich auch gerade selber korrigieren, nachdem du jetzt gerade Durin oder die Zwerge in der Schmiede erwähnt hast. Da hat er gelogen.
Ja.
Also er lügt schon.
Ja.
Fällt mir gerade auf. Weil er hat jetzt zu Durin behauptet, er ist ein Freund von Elrond. Das ist er ja nicht.
Das ist richtig, ja, das ist richtig, ja.
Und also auch das Erste, was mir aufgefallen ist, dass er wirklich per se lügt und er ist auch sofort aufgeflogen bei Durin.
Mhm. Hat aber nichts geholfen, ne?
Ja, mal schauen, was da noch passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, die Ringe sind gegossen.
Aber wie sie sich im Zwergenreich verteilen, weiß ich nicht. Das wird noch kommen. Übrigens, wenn wir schon von den Ringen reden.
Ja.
Habe ich da einen Denkfehler? Der Spruch geht doch drei Elben, Königen hoch im Licht, oder? Oder Elbenfürsten hoch im Licht, irgendwie sowas.
Du meinst, du zielst auf das Ringgedicht ab, oder?
Das, ja, genau.
Genau, drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, ja.
Aber weder Galadriel noch der
Círdan oder Círdan.
Ja,
ja, eigentlich ist es nur Gil-galad ist eigentlich König, ja, ist richtig, ja. Aber es ist so, das ist, die machen da nichts falsch.
Wie, die machen nichts falsch?
Naja, also Galadriel und, ich sag jetzt einfach mal, Círdan sind Ringträger.
Ja, aber sie dürften doch keine sein.
Aber sie sind, also sie sind es, das steht so im Buch. Ist ja nichts Falsches.
Ah, okay, dann ist der Spruch damals schon falsch gewesen.
Es ist halt die Frage, drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht. So, ich meine, Gil-galad ist ja der Elben Hochkönig.
Ja.
Genau.
Dann lass Círdan ja noch der König von diesem Fleck sein, an dem die Elben da sind. Meinetwegen, aber bei Galadriel hört's auf, die ist keine Königin. Die ist Heerführerin des Nordens oder der nordischen Armee, der nördlichen Armee.
Ja, aber vielleicht ist das schon
eine Königin?
Ja.
Okay, also tue ich mich jetzt tatsächlich schwer, aber das.
Irgendwie sowas? Also zumindest halt irgendwas Höheres auf gut Deutsch. Und das ist für mich dann jetzt in dem Sinne die Begründung dafür, dass sie so einen Ring tragen darf.
Mhm. Ja, okay. Gut, werden wir schauen. Also ich bin jetzt dann gespannt. Also die sieben Ringe werden gegossen, die Zwergenringe. Mhm. Die werden dann verteilt. Mal schauen, ob Durin der vierte seinen annimmt oder ob seine Skepsis groß genug ist, dass er ihn nicht annimmt, wenn er denn mal König wird. Ansonsten, na gut, dann mal schauen. Generell bin ich von dieser Ring-Story gerade nicht so überzeugt. Also fandest du das nicht auch so ein bisschen echt überraschend schnell, wie die Elben sich gegeneinander stellen?
Gegeneinander stellen?
Naja, dieser Konflikt, der sich da so entwickelt auf einen Schlag, da plötzlich, die Ringe sind da, plötzlich will Galadriel einen dieser Ringe haben, Elrond gibt ihnen nicht, reitet zu Gil-galad plötzlich schlägt ihre Seite ein, dann schnappt sich Elrond die Ringe, also widersetzt sich, stürzt sich den Wasserfall runter, rennt zu Círdan, der will sie versenken, aber in dem Moment, wo er sie sieht, verfällt er ihnen, oder zumindest soll es die Szene zeigen, oder
Also ich sehe da, pass auf, ich sehe da an der Stelle, ich sehe da zwei Fronten oder zwei Parteien. Das eine ist Elrond, der dagegen ist, die Ringe zu tragen, und dann der ganze Rest. Weil Galadriel will die Ringe tragen, Gil-galad will die Ringe tragen und ja, Círdan trägt sie jetzt quasi durch Zufall. So. Aber was ich im Prinzip schon ganz gut finde, ist ja, dass man, Galadriel sagt es ja selber, wenn sie den Ring trägt, das hat halt jedes Mal, wenn du die Leute siehst, also das war ja als Círdan die Ringe wegschmeißen wollte, oder auch als Galadriel so das erste Mal mit dem Ring unterwegs ist, das hat schon immer was von mein Schatz. Ne? Also ich habe quasi direkt seit dem Zeitpunkt, als sich die drei Elben die Ringe angesteckt haben, merkst du, dass die jeweiligen Träger immer in den Bann ihres jeweiligen Ringes gezogen werden.
Ja.
Und dass das mitunter ja nichts Gutes ist, wie wir ja wissen. Und das, ich finde, das merkt man schon. Das ist zum Beispiel, das wird genau der Punkt sein, warum Círdan die Ringe halt nicht wegschmeißt. Ne? Sondern so à la Bilbo Freudlin, oh, lass mich noch einmal kurz meinen Ring sehen.
Ja. Herr der Ringe, bin ich bei dir, aber der Herr der Ringe erzählt uns ja die Geschichte, dass je länger du mit diesem Ring in Verbindung bist, desto eher neigst du dazu. Und auch da reden wir jetzt vom Meisterring.
Ja, aber vielleicht geht's auch bei den kleinen Ringen schon los.
Ja, Moment, aber dann, da ist jetzt meine Frage. Und vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht liegt ja die, ist es hier wieder nur Zufall, der Sauron in die Hand spielt. Zumindest wird das das andeuten. Aber Stand jetzt haben wir ja mehrfach die Aussage gehört, dass Sauron ja nicht die ersten drei Ringe korrumpiert hat. Also, oder anders gesagt. Also
ja, das ist richtig. Das ist richtig, weil Sauron ja auch überrascht ist, von Celebrimbor zu hören, dass er drei Ringe gemacht hat.
Mhm. Und bei den sieben hat er diese Szene, wo er sich den Edelstein nimmt und diesen Taschenspielertrick da macht. Wahrscheinlich dann austauscht oder irgendwie was macht und dann irgendeinen anderen Stein oder einen korrumpierten Stein dann in die Masse wirft.
Ich glaube, das ist immer noch ein Stück Mithril, aber er hat das Ding, keine Ahnung, weiß ich nicht, verwunschen oder irgendwas, da ist irgendein Spruch drauf oder so weiter, irgendwie sowas.
Genau.
Weil ich glaube, das wäre, glaube ich, sonst auffällig geworden, weil das, was ich jetzt aus den Informationen immer so mitgenommen habe, ohne Mithril funktioniert das Ganze gar nicht. Das, von daher wäre es vermutlich dann schon aufgeflogen, wenn er da, weiß ich nicht, einfach ein Stückchen Kohle reingeschmissen hätte, statt Mithril.
Ja, aber es ist ja plausibel, dass er sagt, er hat ein Stück Mithril, das hat er korrumpiert und hat es in dieser einen Bewegung ausgetauscht und hat halt das korrumpierte Stück reingeschmissen.
Nee, aber Mithril, ich meine, dafür brauchen sie die Zwerge ja, weil sie Mithril brauchen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt das eine Stück Mithril gegen ein zweites Stück Mithril ausgetauscht hat. Ich glaube, so viel Mithril gibt es stand jetzt noch nicht. Ich glaube, der hat das Ding einfach beschworen oder verflucht oder weiß der Geier was oder.
Ist ja tatsächlich wurscht. Ich meine,
ist auch egal, ja. Also er hat auf alle Fälle, mit dem, was er da reingeschmissen hat, was es auch immer war, hat er irgendwas gemacht. So, einigen wir uns da drauf.
Genau. Und das ist uns ja schuldig geblieben bei den ersten dreien. Also diese so eine Szene ist uns ja schuldig geblieben. Ja. Oder wir haben sie verpasst. Das kann ich jetzt nicht ausschließen. Ich werde jetzt auch nicht die erste Staffel Frame für Frame in den Schmieden anschauen.
Ja.
Aber gehen wir davon aus, dass wir es nicht verpasst haben, dann wäre ja eben der Punkt, woher kommt denn jetzt diese Besessenheit von den Ringen, wenn es nicht in dem ureigenen Zauber von Sauron liegt?
Tja, gute Frage. Weiß ich nicht. Haben die das vielleicht so allgemein an sich oder so?
Das könnte natürlich sein, aber dann frage ich mich, wofür brauchst du denn diesen Meisterring? Weil der Spruch geht ja einen Ring, sie alle zu knechten. Oder? Und dann geht der Spruch, sie drei den Elben, bla bla bla, sieben, neun den Menschen, bla bla bla. Und der eine, sie alle. Und der eine Meisterring, sie alle, irgendwie sowas.
Genau, ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Ja, also von da, also ich hatte den Spruch immer so interpretiert, oder das Ringgedicht so interpretiert, dass es quasi, das haben sie glaube ich auch so gesagt in den Filmen, dass das halt der Ring ist, mit dem er halt alle anderen kontrolliert.
Mhm.
Gut, dann wäre es aber wahrscheinlich plausibler zu sagen, dass wir die Szene einfach verpasst haben, wo er den korrumpiert hat, die drei Elbenringe. Oder vielleicht hat er das Ausgangsmaterial schon korrumpiert. Hat er das mal in der Hand gehabt?
Nein.
Nein? Gar nichts davon?
Mm-mm.
Doch.
Nee,
doch.
Nein, nein, pass
doch,
auf, nein.
Doch, doch. Nein. Doch.
Dann ist
nicht
dann,
weiter, doch.
Dann entspricht womit, das womit, aber nicht der Lore.
Womit haben sie denn die Legierung geschaffen? Sie brauchten reinstes Gold und reinstes Silber.
Aber nicht im fertigen Zustand. Dann hat er vielleicht die Grundmaterialien angefasst, aber nicht die Ringe als solches.
Ja, aber hat er ja dann in der Szene ja auch nicht. Also wenn es reicht, dass er das Ausgangsmaterial korrumpiert, dann weiß ich, wann er es korrumpiert hat. Nämlich als er Galadriels Dolch genommen hat, den sie dann kurz darauf eingeschmolzen haben. Okay, dann passt es für mich. Ja, jetzt durch unser Gespräch ist mir das klarer geworden. Passt für mich. Dann ist diese Szene für mich okay. Er muss dieses gestreckte Material muss er beeinflussen. Mithril kann er vielleicht gar nicht beeinflussen. Weil es ein Stoff ist aus dem Simmeril. Könnte ich mir vorstellen zumindest.
Könnte sein, ja.
Gut, aber dann wird's easy für ihn wahrscheinlich dann. im Restaurant. Es wird wahrscheinlich spannend noch, wie er die neuen Ringe noch korrumpieren kann, weil, also wenn sie bis dahin es nicht geschafft haben, da mal in Aragorn anzuklopfen und zu sagen, hey du, der hier rumläuft, der, das ist wahrscheinlich Sauron, hör mal auf damit, dann...
Ja gut, das wird ja, ja. Ich meine, das wird ja spannend, weil Galadriel und Elrond sind ja auf dem Weg nach Eregion. Ja, aber jetzt hüpft da halt ein Anatar rum. Ich meine, das muss Celebrimbo erstmal erklären. Dass Halbrand hier war, das alleine ist ja schon Danger genug. Zu hören, dass Halbrand da war und dann vielleicht zu sagen, ja, dann war Halbrand weg und auf einmal war Anatar da. Okay, 1 und 1 ist 2. Schauen wir mal. Also rein theoretisch kann es ja nicht mehr lange dauern, bis das auffliegt.
Ja, zumal er, wie gesagt, schon anfangen muss zu lügen, was er bislang immer vermieden hat. Also ja. Spätestens dann, wenn sie Durin über den Weg laufen, müsste eigentlich klar sein, dass der Typ nicht koscher ist. Ja, wie gesagt, wird spannend. Aber deswegen ist ja auch meine Überlegung, wieso macht das so platt? Also wenn er direkt als habe ich schon wieder vergessen, Anatar,
ja.
Auftaucht, eventuell auch in so einer Ich-bin-Jesus-Szene, wäre ja alles fein. Also ich quasi, er könnte ja einen aufmachen, so ich flüstere dir ein, du bist der beste Schmied aller Zeiten, aber du hast noch eine Aufgabe, ich werde dir helfen, ich erscheine dir, bumm, jetzt bin ich da. Kann man doch machen. Also würde besser funktionieren, meines Erachtens, als diese Aktion mit Halbrand. Also ich kann sie mir nur deswegen erklären, weil sie dann eben versuchen, diese Brücke zu schlagen. Warum ist er denn nach Mordor gereist? Weil er seine Handlanger braucht. Diese Handlanger müssen die Boten abfangen. Und das haben sie dann getan.
Von denen so er nicht weiß, dass es sie gibt.
Naja gut, aber von der Logik her kann er es doch vermuten, dass die dann irgendwann kommen. Die Frage ist halt, ob er sie ausrechnen kann, dass er so eine Zeit nach Mordor schafft und sie die Leute zurückkriegt. Weil, also so wie sie Sauron zeichnen, könnte es schon sein, dass er so gesagt hat, okay, jetzt reite ich mal nach Mordor und gucke mir die Situation an. Entweder kriege ich Handlanger für den Plan oder ich guck mal, wie das mit Arda so läuft. Vielleicht kann ich den ja überzeugen oder wie auch immer. Oder vielleicht bringe ich ihn gleich ums Eck oder wie auch immer. Oder schau mal, wie ich da Fuß in die Tür kriege. Vielleicht hat er auch den Fuß in die Tür gesetzt. Weil wir wissen ja auch nicht, und das hatten wir in der ersten Staffel ja schon diskutiert, wir wissen ja auch nicht, ob er auf eine Person gebunden ist. Weil wir hatten ja, also zumindest ich kann mich erinnern, dass ich spekuliert hatte, dass er ja auch schon, dass er andere Charaktere darstellen könnte. Also dass er quasi ein Gestalthopper sein könnte.
Sauron.
Ja, also ich hatte ja unterstellt, dass dieser Sauron ist. Falls du dich erinnerst, in der ersten Staffel.
Das wäre...
Na, dass dieser Sauron ist.
Wer ist dieser?
Wie heißt der? Risa? Dieser? Wie heißt die Frau von Durin?
Ach, Dissa! Jetzt, um Gottes Willen, die Frau von Durin.
Ja.
Okay, ja. Naja, ich meine, ja, Gestaltwandler weiß ich nicht. Also ich sag mal, Anatar sieht aus wie Halbrand. Nur in glatt und nicht so dreckig, ne? Und mit 3-Tage-Bart und so weiter und so fort. Das ist aber definitiv der gleiche Schauspieler.
Ja,
der
aber
erste, der Sauron, der am Anfang von Folge 1 aber von Adda getötet wird, der sah irgendwie anders aus, oder?
Ja, aber andere Schauspieler, ja.
Von daher, ich meine, das ist ja die Frage. Er ist getötet worden, dann war er nur die Masse, dann hat er ein paar Tiere gefressen und dann hatte ja die eine Kutsche überfallen und auf einmal sieht er aus wie Halbrand.
Genau. Ohne Erklärung, warum er jetzt anders aussieht.
Also, ich glaube nicht, dass er ein Gestaltwandler ist. Also, der ist nicht einfach nur eine Masse, der Gestalt wandelt. Ich glaube, der sieht jetzt halt so aus, weil er als Masse diesen einen Wagen übernommen hat und da drin, keine Ahnung, irgendjemanden gefressen hat oder weiß der Geier was, der so aussieht wie Halbrand. Also ich glaube nicht, dass er eine Masse ist und jetzt einfach den nächsten frisst oder irgendwie irgendjemanden darstellt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Okay.
Das wäre zu einfach. Also was heißt, das wäre zu einfach.
Ja,
und irgendwie auch zu abgefahren.
Naja, aber ich versuche mir zusammenzureimen, was wir jetzt an Spannung aus dem Charakter noch rauskitzeln können. Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen hochkarätigen Schauspieler oder einen, der was von seinem Job versteht, dann wird es ja irgendwann demnächst eindimensional für den. Er korrumpiert jetzt noch die Menschen.
Ja, dann muss er noch den einen machen, ne?
Bitte?
Den einen muss er ja auch noch machen.
Ja, stimmt. Wie macht er? Aber den schmiedet er selber, glaube ich, aus der Lore heraus.
Ja, aber das ist zumindest mal Plot für ihn. Also Plot ist, die Menschenringe noch machen, weil Zwerge haken dran. Die Menschenringe noch machen und den einen machen. Das ist rein theoretisch noch der gesamte Plot.
Ja gut, du kannst den Plot schon strecken, indem du sagst, okay, jetzt kommen Galadriel und Elrond.
Die werden den strecken, Goran. Wir sind in Staffel 2 von 5.
Na gut, du weißt nicht, wann die große Schlacht sein wird.
Was für eine große Schlacht?
Die Schlacht, in der er den Ring verliert.
Der Ringkrieg? Niemals, niemals. Maximal Staffel 5.
Ja, aber kann ja auf Anfang Staffel 5 sein.
Weiß ich nicht.
Naja, überleg mal, was wissen wir denn aus der Lore? Wir wissen, dass die Schlacht geschlagen wird. Wir wissen, dass Isildur ihm den, also Spoiler hier an der Stelle, maximaler Spoiler.
Ja, nach über 20 Jahren, herzlichen Glückwunsch.
Isildur haut Sauron die Finger ab.
Ja.
Kriegt den Ring.
Ja.
Und dann wird er ja selber korrumpiert.
Ja, aber das brauchst du schon gar nicht mehr alles zu machen. Das brauchst du schon gar nicht mehr zu zeigen, weil dafür kannst du die Filme gucken.
Ja, dann brauchst du den Ringkrieg ja auch nicht zeigen. Nach der Logik.
Richtig.
Ja.
Also, du machst so ein Face-in, Face-out-Ding. Weil die fünf Minuten Ringkrieg, die wir ja quasi aus dem Prolog von Herr der Ringe Teil 1 kennen,
ja,
das ist ja nix. Also, wie gesagt, ich würd mein letztes Höschen dafür geben, das im Vollformat über eine Folge zu sehen.
Aha.
So, und wie gesagt, was du ja machen könntest, ist, dass du Face-In, so ein Face-In, Face-Aus machst. Das heißt, du bringst erstmal riesengroß den Ringkrieg hin und her, hin und her, hin und her. Und wir wissen ja am Ende des Tages ja alle, wie das endet. So, und dann endet der halt im Prinzip damit, dass Isildur den Finger abschneidet, so wie wir es im Prolog von Teil 1 ja gesehen haben. Mhm. Den Ring dann meinetwegen an sich nimmt. Und dann ist ja, wenn du so willst, ist das dann so die Face-Out-Phase und die Face-In-Phase ist, dass du ja quasi so damit ja dann so halb, also mit dem Ende von die Ringe der Macht in den Anfang von Herr der Ringe so reingefühlt hast. So nach dem Thema, okay, der Ringkrieg ist geschlagen, Ringkrieg ist vorbei, Isildur hat den Ring, aber was ab da passiert, wissen wir ja alle. Wie das schief gegangen ist.
Hobbit geht weiter. Achso, ja. Na, eigentlich ist ja, wie geht ein Hobbit nochmal los? Sehen wir da, wie Sméagol den Ring findet?
Nein, das sieht man in Teil 3 am Anfang.
Okay.
Da gibt's ja nochmal so ein etwas ausgedehnten Sméagol Prolog, wo er dann ja auch seinen Kumpel umbringt.
Mhm.
Na?
Aber der Knackpunkt, der sich mir also aufdrängt, ist ja folgendes. Wenn Isildur derjenige ist, der ihn schlägt, und Isildur ist jetzt ein junger Mann,
ja,
aber in den Filmen ist er an der Seite seines Vaters, wenn ich mich nicht täusche. Also,
ja.
Also der ist ja auch noch quasi in einem Alter, wo man einen Krieg führen kann oder eine Schlacht führen kann und scheinbar auch an der Spitze gegen den dunklen Lord reitend. Dann wird da jetzt nicht mehr viel Zeit vergehen. Es ist nicht so, dass wir da hier zwei Zeitalter sehen.
Oder
20 Dekaden.
Ein paar Jährchen hat er noch, weil wie alt wird Isildur sein? Keine Ahnung, Anfang, Mitte 20?
Ja, Anfang hätte ich gesagt.
Der ist schon verhältnismäßig jung noch. So, der kann noch.
Aber sein Vater kann nicht mehr so.
Ja, aber zumindest der Isildur aus dem Film sieht schon älter aus. Der ist keine 20 vom Gesicht her.
Ja, aber jetzt auch keine 40, würde ich sagen.
Nee, aber dann lass den Mitte 30 oder sowas sein. Also dann hat er noch gut und gerne 10 Jahre.
Ja, schon, aber jetzt überleg mal, was noch alles passieren muss. Also,
Ja, aber dafür hast du doch noch die restliche Staffel 2 und Staffel 3 und Staffel 4 und eventuell Staffel 5. Und wenn, ob der Ringkrieg überhaupt kommt, wissen wir ja gar nicht. Vielleicht endet es auch genau damit, keine Ahnung.
Ach so, na gut, das ist vielleicht die Grundüberlegung, die ich hatte, die falsch ist, dass wir den Ringkrieg sehen werden. Also diese Schlacht.
Ich fände es geil, aber ob wir das tun werden, weiß ich nicht.
Ja. Müßig zu spekulieren. Ich weiß nicht, also ich bin gespannt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zum Ende dieser Staffel schon alle geschmiedeten Ringe sehen, inklusive dem einen Ring.
Und was machst du dann in Staffel 3 und 4?
Naja, er muss ja erstmal Mordor unterwerfen. Wir haben Numenor.
Numenor muss erstmal untergehen.
Genau, das muss noch passieren. Also ich meine, da sind sie jetzt auf dem besten Weg. Auch fand ich, das war auch so eine Story, die ein bisschen unglaubwürdig erzählt wurde. Also, nimm die Szene mit dem Adler. Also erst einmal meine Frage an dich, du bist mit den Büchern noch bewandert?
Nein, ich habe nie ein Buch gelesen.
Okay. Ich meinte nämlich, vielleicht täusche ich mich, dass die Adler sprechen konnten.
Was? Das haben die in den Filmen aber auch nicht. In keinen. Weder in Herr der Ringe noch in Der Hobbit hat je ein Adler gesprochen.
Okay, dann täusche ich mich vielleicht.
Die haben nur geschrien wie ein Adler, aber da hat nie jemand ein Wort gesagt. Das weiß ich.
Okay, gut, dann täusche ich mich vielleicht aus dem Gedächtnis heraus oder vielleicht war es in Büchern anders. Ja gut, aber dann wär's ja immer noch, dann wird's ja passen. Aber ich fand das auch diesen Switch, okay, sie haben ja schon lange angedeutet, dass eine Spaltung in der Gesellschaft ist, eigentlich von Anfang an, dass die eigentlich nicht wollen, mit den Elben zusammenkommen, dass dann Fremdenhass da ist. Also gleichzeitig eben, dass Gedeih und Verderb von Numenor damit zusammenhängt, ob die Numenori es schaffen, wieder die alte Bande mit den Elben zu binden, zu knüpfen. Das okay, aber ich hab die Szene im Thronsaal bei der Krönung überhaupt nicht verstanden, also wo diese Dynamik herkommen soll. Was sollte Isildurs Schwester, was war das? Also das Motiv, das war so, ist die beeinflusst worden durch den Palantir oder was hat sie jetzt dazu getrieben? Weil in dem ersten Staffel wurde sie ja doch eher als sehr rationale Person geschildert, wenn ich mich recht enttäusche, die so ein ausgleichendes Element zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn war. Und jetzt auf einmal ist sie da so auf Konflikt aus. Okay, Schmerz für den Bruder, das ist irgendwie nachvollziehbar, aber was sollte das dann mit dem Palantir? Und dann auch die Szene mit dem Adler, wo eindeutig, also von der Story her, also von der Bildsprache her eindeutig ist, dass der Adler ja nicht wie heißt der? Hilf mir. Der neue König.
Pharason.
Wie?
Pharason.
Pharao.
Oh Gott.
Dass er den eindeutig nicht unterstützt oder nicht wegen ihm gekommen ist.
Sondern? Also, warum war der da?
Na, um der Krönung beizuwohnen.
Sicher?
Ja. Das ist ja das haben sie ja in der Anfang gesagt, dass es diese Sitte ist, also dass es ein gutes Omen ist, wenn die Adler zur Krönung kommen. Und dass das halt auch schon beim Alten, beim Vater passiert ist. Und
aber hätte der Adler da nicht handeln müssen?
Na, hat er ja. Er hat ihn ja mehrfach angeschrien und ist dann weggeflogen. Also er hat ja der Krönung nicht beigewohnt. Also so
gesehen, ja, aber das heißt aber im Prinzip jetzt alle. Ich sag mal, alle Anwesenden inklusive Pharason haben das dann jetzt aber im Prinzip, ich sag jetzt mal, fehlgedeutet und zu ihren Gunsten ausgelegt.
Richtig.
Ah, okay.
Und alle haben es geschluckt. Der Rest.
Verstehe.
Und auch diese Szene mit dem Palantir, warum war War das geplant? Wenn, okay, meinetwegen, dann
war es. Ja, war es. Ich verstehe gerade nicht, was du nicht verstehst.
Ich verstehe schon, aber nein, also die Frage, war es geplant, war falsch, aber haben sie damit, also war es so gut kalkuliert, dass sie so reagiert in der Szene? Oder nee, dass sie so falsch reagiert, wie sie reagiert hat, weil sie kann ja auch sagen, Moment, nein, wir sind jetzt gerade zur Krönung da, das wird jetzt unterbunden, da, über den Palantir reden wir später. Sondern nein, das ist meiner. Ich sage jetzt genau das, was alle, die gegen mich haben, sein wollen, hören wollen, damit sie sich gegen mich noch verschwören können und die anderen mitziehen können. Dann reagiere ich in Schockstarre in dem Moment, wo ich eigentlich den Adler begrüßen müsste oder wie auch immer. Also diese ganze Szene im Thronsaal, worauf ich hinaus will, ist, die war zu glatt. Aus Sicht von Farason. Das lief hier alles quasi mal nach Zahlen mäßig. Und das finde ich zu schlampig erklärt. Also zu schnell und zu schlampig erklärt. Also für mich war es nicht glaubwürdig. Wie erkläre ich es? Ich meine, wir haben diese Szene mit.
Erzähl.
Wir haben ja diese Diskussion mit dem Kleid, mit der Farbe. Das deutet ja schon an, dass sie ja schon den Traditionen verwurzelt ist und auch eher wie ihr Vater Richtung Elben tendiert. Also das ist ja so dieses Thema gewesen. Der Vater ist ja verstoßen worden oder entmachtet worden, weil er ja ein Elbenfreund war.
Mhm.
Also es ist ja kein Schock. Sie hat sich ja nicht hingestellt und immer gesagt, so, ich hasse die Elben.
Hätte es aber mal tun sollen, wa?
Ja, aber auch dann ist es halt so, okay, also wenn quasi das komplette Establishment so eingestellt ist, dass eine Zusatzinformation reicht quasi, um die Wogen gegen sie komplett zu ändern. Also die überwerfen ja quasi die komplette Thronfolgeregelung. Weil sie alle so sehr auf Elbenhass aus sind. Also.
Ja.
Und dann reagiert sie in der Situation auch genauso. So, weißt du, so dieses trotzig, bockige, kleines Kind-mäßige, das ne, das ist meins. Also, das war so, es ist nicht staatsmännisch, das ist so, also, sehr, sehr naiv reagiert. Und also für mich wirkt das einfach so, okay, sie reagiert jetzt einfach so, weil sie so reagieren muss, damit die Szene jetzt funktioniert. Aber sie war nicht glaubwürdig, die Reaktion, finde ich jetzt.
Ja, ich verstehe, was du meinst, weil in der Szene hättest du eigentlich abstreiten müssen. Ja, da bin ich bei dir. Weil, ich meine, sie ist ja blind. Das heißt, sie sieht ja nichts, aber sie kriegt ja, die Stimmung kriegt sie ja trotzdem schon mit. Mhm. Und sie muss ja, oder ihr muss ja eigentlich schon gewahr sein, dass wenn sie dann jetzt auch noch sagt, das ist mein Palantir, dann ist das ja ein Schritt weiter zu, ich bin pro Elb und das kommt momentan halt einfach nicht gut an. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, sie hat sich nicht verstellt, sie hat nicht gelogen. Ja, aber es hilft ihr halt in dem Moment nicht. Also niemand sagt, oh, du warst aber ehrlich, na dann sind wir trotzdem auf deiner Seite. Hm. Das funktioniert halt nicht. Von daher, ich gebe dir da schon recht. Also die Entscheidung war dann doch etwas merkwürdig, besonders, wie gesagt, ich stelle halt wirklich die Frage, wie du, glaube ich, auch, was hat sie sich davon versprochen zu sagen, ja, das ist mein Palantir? Hm. Weil die Leute werden da nicht sagen, oh, cool, 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 sondern das ist halt eine Bestätigung. Also erstmal, Palantir ist ja ein Elbengerät. Das finden die schon ziemlich scheiße. Und wenn sie sagt, ja, das ist meiner, dann ist das ja ein Eingeständnis, hey, ich habe und ich nutze Elbentechnologie. Dass du dich damit ins Auskatapultierst, muss sie in dem Moment ja eigentlich klar sein mit der Aussage.
Genau, zumal sie ja in ihrer Position war als Königin Regentin oder wie Queen Regent? Ne, King Regent, wie hieß sie denn?
Ja, Königin ja, Regentin also, passt schon, ja.
Weil ja ihr Vater eben so getickt hat, wie sie scheinbar auch tickt, oder und sie ihn entmachtet haben, weil er das Establishment dagegen ist. Also sie macht, gilt in dem Moment politischen Selbstmord.
Ja.
Und das passt halt nicht zu der Figur, die sie in der ersten Staffel gezeigt haben. Klar kann sie durch die Blindheit verunsichert sein, aber das sehen wir ja in der Szene ja auch erst, dass sie eigentlich immer besonnen reagiert. Sie geht offen auf die Frau zu, nach dem Motto so, okay, du greifst mich jetzt zwar an, aber du greifst dir nicht mich an, sondern du hast irgendeinen Schmerz. Also lass uns über deinen Schmerz reden. Wie kann ich dir helfen? Oder ich kann dir zumindest Trost spenden. Also sie reagiert ja strategisch und auch mitfühlend und empathisch in der Situation. Und das macht sie halt kurz darauf nicht. Und das ist also wirklich, also es wirkt ein bisschen entweder zu schnell erzählt, zu schludrig erzählt. Ich weiß es nicht. Und dann war diese Szene mit dem Adler, wo du sagst, okay, braucht's die dann wirklich? Also braucht's dann den Adler? Oder hat's jetzt den Adler nur aus Special Effects Gründen gebraucht? Und wir haben jetzt noch ein paar Millionen, die wir verbraten müssen. Was hat der denn jetzt zu der Szene beigetragen? Sie hat jetzt gerade schon zugegeben, es ist ihr Palantir. Oder? Die Masse ist schon gegen sie.
Ja.
Was passiert denn in der nächsten Konsequenz? Wer wird denn zum König ausgerufen, wenn der Mobs ihm lyncht? Oder gefangen nimmt?
Na, Pharason, oder?
Eben. Also wofür braucht es dann diese Adlerszene, die dann offensichtlich, wenn man sich die nochmal anschaut, behaupte ich jetzt mal, eindeutig zeigt, dass der Adler nicht da ist, um Pharason zu bestätigen.
Mhm.
Also
aber ich glaube, es ist in dem Moment ist es einfach eine Legitimation. Ich meine, davor hast du vielleicht Unruhen und Revolte. So nach dem Thema, Elbentechnologie und Elben sind ja so scheiße und ach, so schlimm und hast sie nicht gesehen. Und das führt einfach zu einer inneren Unruhe. Aber dass der Adler jetzt gekommen ist und scheinbar Pharasons, ich sag jetzt mal, Herrschaftsanspruch unterstreicht, ist, glaube ich, an der Stelle einfach, ich sag mal, weiß ich nicht, ist es die Kirsche auf der Torte, ist es der Sargnagel?
Aber darum geht's ja, das Ding ist schon, the drops ist gelutscht, man braucht das ja alles nicht.
Weiß ich nicht, davor hast du ja eine Unruhen, das muss ja noch nichts bedeuten.
Naja, warte mal, wer schreibt denn die Geschichte, wer gestaltet denn das Narrativ? Der Thronsaal, die Leute im Thronsaal.
Ja, und?
In der Szene, wo der Adler auftaucht, ist das doch schon gelutscht. Die sind doch der Königin, Regentin schon an der Gurgel. Also die wird nicht mehr gekrönt. Punkt. Das ist doch an der Szene. Also, oder könnte die Szene sich noch so auflösen, dass sie gekrönt wird? Ich glaube nicht. Also ich hätte es nicht so eingeschätzt.
Nein, es ist richtig, ja.
Und letzten Endes schreibt die Geschichte immer der Sieger. Also wenn der Pharason aus der Szene rausgeht und dann sagt, okay, wir haben hier eine Verräterin am Volk, die hier in der Hauptstadt sind 80% gegen die Elben. Wir wollen nichts mit den Elben zu tun haben. Sie hat Elbentechnologie benutzt, hat es gerade zugegeben.
Mhm.
Ich mach's besser, ihr liebt mich, bestätigt mich. Ist das Thema durch? Also es braucht narrativ nicht, oder also erzählerisch nicht diesen Adler und was damit zusammenhergeht. Weil auch das ist ja ein Narrativ. Das dieser Thronsaal spinnt. Keiner andere hat außerhalb dieses Thronsaals hat gesehen, was der Adler gemacht hat.
Hm.
Also während
das stimmt, die Geschichte ja, erzählt. Das stimmt, ja.
Ja. Und von daher, also entweder ist, also dies, ich glaube, dieses, die haben sich einfach vergaloppiert und haben diesen Adler da so einfach reingearbeitet noch irgendwie. Den hätte es nicht gebraucht. Dann hätte die Szene wahrscheinlich einfach auch besser funktioniert.
Okay.
Aber wir hängen uns zu sehr auf.
Du meinst
auf
als Fan-Moment Szene. Oder was?
Ja, genau, als Fan-Moment, genau. Also vielleicht auch so ein bisschen Besinnung auf die Haupthandlung, auf die Hauptfilme, weil die da auch immer auftauchen und wichtige Faktoren sind. Bisschen Fanservice, genau, sowas. Also, ja. Punkt. Gut, Gregor, wir haben ein bisschen überschritten.
Ach, nur minimal. Ach du Scheiße. Gott.
Trotzdem, ich würde gerne noch kurz mit dir die Handlungsstränge durchgehen, welche du gut findest und was du dir von denen erwartest. Also Numenor.
Keine, nichts. Ende.
Gut. Gandalf.
Das ist die Antwort auf deine Frage. Was? Welche Handlungsstränge ich gut finde und was ich da sehe? Keine. Ich finde keine gut
auf
und ich sehe nichts.
Alle. Du, kein Handlungsstrang taugt dir.
Nein. Stand jetzt? Nicht wirklich.
Isildur vielleicht?
Mhm. Warum?
Nicht mal Isildur.
Warum?
Freust du dich nicht auf die Ents?
Ja, aber... Das ist halt das Problem an der Stelle. Ich meine, die Serie ist ja sie ist ja ein Prequel, ne? Ich meine, wir hatten uns ja in der letzten Staffel schon unterhalten, als da die Südlande vor die Hunde gehen und Isildur in dem Haus da verschüttet war. Isildur kann nicht sterben. Den brauchen wir noch. Ja, irgendjemand muss Sauron einen Finger kürzer machen. So. Das heißt, der Junge ist einfach in Watte gepackt. Der Typ ist Teflon, an dem prallt alles ab. Es ist egal, was passiert. Es ist egal, was passiert. Es ist Isildur und er muss irgendwann diesen scheiß Finger abschneiden.
Na gut, trotzdem kann sich der Charakter ändern.
Nö. Was soll sich da ändern?
Na,
ist Numero, ist egal. Der Sohn von Elendil, der wird später mit seinem Bruder, wird er irgendwann mal Gondor gründen. Ja, okay, cool. Und, jetzt?
Also naja, was ist mit der Südländerin?
Die mit sich der, jetzt an seine. Ach so, du meinst die, aber hier die Adarianerin.
Ja. Das ist doch vielleicht eine Entwicklung, die noch spannend wird. Vielleicht
ja, die Frage, die ich mir bei ihr gestellt habe, ich meine, sie brennt sich ja das Adar mal raus.
Mhm.
Brennt sie sich's raus, weil sie keinen Bock mehr auf ihre Vergangenheit hat? Oder brennt sie sich's raus, weil sie in Wahrheit noch eine Dienerin Adars ist und einfach nicht auffallen will?
Das ist eine gute Frage, ja.
Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Aber ansonsten, ja, cool, jetzt hast du die Ents. Ja. Ja, okay, du hast Arondir, ja, der hat da. Keine Ahnung, ist der Sohn von seiner Verflossenen, von seiner toten Verflossenen, ist das jetzt sein Sohn oder ist es nicht sein Sohn? Er will nicht, dass Arondir sein Vater ist. Ja, ganz ehrlich, interessiert's mich. Nein.
Aber was aus ihm wird?
Bitte?
Was aus Arondir wird? Auch nicht.
Ja gut, das ist ein Waldelb, der kämpfen kann. Fertig.
Okay, was ist mit dem dunklen Zauberer aus Rhône? Rune?
Ich sag mal, Rune wird noch interessant. Also, okay, was ich an der Stelle vielleicht noch interessant fand, ist, dass wir ja im Prinzip jetzt eine der drei Zauberinnen aus Staffel 1 wieder gesehen haben, die ja von Saruman besiegt werden.
Gandalf meinst du?
Ja, genau, ich sagte Saruman, richtig. und jetzt wissen wir, aha! Die sind also aus Rune geschickt worden. Was das Ganze noch zu bedeuten hat, wie sich das entwickelt, warum Saruman jetzt unbedingt auch durch Rune latschen muss, keine Ahnung, könnte vielleicht noch interessant sein, ja. Aber ganz ehrlich, es ist kein Mega-Hook, ne?
Also kurz korrigieren, die haben Gandalf schon in der letzten Staffel gesagt, dass sie aus Rune sind, glaube ich.
Ach, haben sie?
Dass es um die Konstellation der Sterne ging. Ich meine schon.
Ah, okay.
Da hast du diese Karte mit den Sternen.
Okay, ja gut, Staffel 1 ist für mich 2 Jahre her. Ich habe seitdem nie wieder Ringe der Macht gesehen. Von daher, okay. Ja gut, dann kann das sein. Ja, okay. Aber andersrum, dann war es für mich jetzt an der Stelle noch mal, ich sag mal, ein bisschen was von der Kreis schließt sich.
Mhm.
Und man findet so ein bisschen, also man versteht dann vielleicht auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen? Aber ja, es ist einfach so ein bisschen mehr Fleisch dran. Okay, okay, die haben damals zu dem gehört. Okay, und was will jetzt dieser Zauberer? Wie hängt Rune da genau mit drin? Wie gesagt, ist interessant. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich kann es kaum erwarten, dass es nächste Woche Donnerstag ist.
Okay. Aber das muss ich ehrlich sagen, wenn ein anderer Handlungsstrang fällt, mir jetzt auch nicht ein, den ich vielleicht catchen könnte. Das wird jetzt zäh.
Ja. Also ich meine, okay, wir haben es ja schon angesprochen, was vielleicht noch interessant sein könnte. Also ich meine, das müsste dann ja jetzt irgendwann mal passieren, dass Galadriel und Elrond in Eregion aufschlagen. Und dort dann vielleicht natürlich, da, oder was heißt vielleicht, die müssen ja mehr oder weniger, die müssen ja Bekanntschaft dann mit Annatar machen. Das könnte dann vielleicht noch interessant sein. Also wie kriegen sie den da reingemogelt? Wie kriegen sie den glaubhaft vermittelt? So, dass halt Galadriel und Elrond nicht sofort mürrisch werden und sagen, Alter, komm mir nicht mit Annatar, du bist doch Sauron. Das könnte noch interessant sein, ja.
Durin vielleicht?
Ja. Ja, schauen wir mal. Ich meine, ja, das ist halt wieder so viel Familiengedöns und so weiter und so fort. Ich meine, gut, jetzt haben sie die Ringe geschmiedet, jetzt müssen wir mal gucken, wer sie kriegt. Könnte interessant sein. Ansonsten, ja, ich bin Zwerge-Fan. Ich finde es eigentlich immer grundsätzlich cool, wenn die Zwerge und Durin und Co. auftauchen.
Wie, aber sprechen ja, die den Akzent im Deutschen?
Bitte?
Sprechen die den Akzent im Deutschen?
Nein, null. Null.
Oh, tu mir mal einen Gefallen, sieh dir mal eine Szene im Original an.
Okay.
Einfach mal so.
Sprechen da alle Zwerge Dialekt?
Ja, vielleicht die Szene, wo er mit dem Endzwerg in der Mine arbeitet und sie sich dann kabbeln.
Okay.
Die kannst du dir mal anschauen. Oder Diskussion mit seinem Vater.
Okay.
So eine Szene.
Okay, okay. Ja, werde ich machen, ja.
Ja, du, Gregor, dann würde ich sagen, ich hole mir den Deckel und bin gespannt, ob wir nächste Woche noch aufnehmen, oder?
Wir nehmen auch, nein. Also man darf das nicht falsch verstehen. Das ist ja das, was ich am Anfang beim Eindruck schon hatte, schon gesagt habe, da ist viel Geiles drin, jetzt ohne Scheiß. Also ich meine, die Mucke ist geil. Ich meine, das Intro hat natürlich Howard Shore himself gemacht. Die restliche Musik nicht, aber du hast immer wieder so diese Themen drin, gerade wenn es so um Galadriel oder sowas geht, hast du zum Beispiel immer, sorry Leute, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig musikalisch bewandert, aber du hast immer dieses, ich bin mir unsicher, entweder ist es ein Fagott oder es ist eine Oboe drin, was im Prinzip dieses Thema, was in den Filmen auch schon immer kam, das hat immer was von ne, ne, nö, 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 nö. Und dann geht's los mit die Welt ist im Wandel, weißt du? Das ist ständig, das habe ich ständig im Ohr, wenn ich diese Serie gucke. Und ganz ehrlich, auch wenn es das nicht ist, es ist geil. Ja? Dann die Stimmung, die Atmosphäre, die Production Value, das ist schon richtig gut, Mann. Das ist richtig gut. Und ich, also was mir persönlich, also speziell seiner zweiten Staffel noch gefällt, das wisst ihr ja, das ist mein Gemüse. Die zweite Staffel ist bisher, sie ist düsterer. Sie ist düsterer. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe mir nicht die erste Staffel nochmal angeguckt. Ich habe aber gesehen, die ersten drei Folgen sind allesamt FSK 12. Und das finde ich teilweise heftig für FSK 12. Mhm. Also ich erinnere an der Stelle an den Sauron-Prolog. Das war schon... Holla, das ist deutlich, deutlich und explizit in der Darstellung. Und das ist, ihr wisst es, das ist mein Gemüse. Ich fühle mich da abgeholt. Das ist schon gut. Und ich bin auch wieder voll in diesem Herr-der-Ringe-Vibe drin. Ohne Mist, ich war zwei Pixel davor. Ich war zwei Pixel davor, meine Malstation wieder rauszuholen. Und nochmal Herr der Ringe Games Workshop, meine Herr der Ringe Games Workshop Miniaturen weiter anzumalen. Und zwar bei der vollen Trönung Herr der Ringe Soundtrack, so wie ich das vor 15 Jahren getan habe.
Da tun sich gerade Abgründe auf. Uiuiui.
Ja. Also das ist schon geil. Also das hackt mich schon. Also das Ding geht los und ich bin instant in Mittelerde. Ich meine, wir wissen an der Stelle alle, im Vergleich von uns beiden, bin ich der oberflächlichere Gucker. Das heißt,
stimmt doch gar nicht.
Bitte?
Das stimmt doch gar nicht. Du guckst nur auf andere Sachen als ich.
Ja, aber da, okay, andersrum. Dann bin ich der inhaltlich oberflächlichere Gucker. Also ich setze mich auch einfach nur mal hin und lasse mich zum Beispiel auch einfach nur mal berieseln. Also für mich ist das dann halt einfach so, ich hinterfrage nicht jedes Wort, nicht jeden Handlungsstrang, nicht jede Entscheidung, nicht jeden Plot, sondern ich lasse mich halt einfach mal berieseln. Und ich sag mal, mit diesem Berieselungsfaktor, wenn ich den anziehe, der hat gezogen. Ich bin voll drin, weißt du? Du hättest mich in Minute 1 hättest mich hinsetzen können und nach 3 Stunden 26, wenn die Folge 3 zu Ende war, hättest du mich wieder abholen können. Ja, Klein Gregor will aus dem Smallland wieder abgeholt werden. Und ich war einfach nur, schönes ich sag mal Bild. So, einfach vom mittendrin, vom, oh geil, Alter, einfach wieder Herr der Ringe, Mittelerde, jawohl. Ich war 3 Stunden einfach, ich war weg. Ich war weg. Unansprechbar weg. Aber ich war halt, wie ich schon gesagt habe, wie man es jetzt auch die letzten anderthalb Stunden, ich denke mal, durchaus zum Ausdruck gebracht haben, ich war halt teilweise gelangweilt weg. Oder hier, das hat mich geärgert und das hat mich gestört. Ich meine, jetzt haben wir noch 5, schauen wir mal, aber ich will einfach unseren Deep Start in den Deep Dive nicht so stehen lassen, dass es jetzt hier der absolute Scheiß ist. Und natürlich werde ich diese Staffel auch zu Ende gucken. Und ich würde mal behaupten, Goran, dass auch wir beide diese Staffel zu Ende deepdiven werden, oder?
Ja, wenn die Fehler nicht deutlich krasser werden oder irgendwelche Blüten treiben, die wir nicht vorhersehen können.
Okay, also dann sagen wir Stand heute. Also ja. Nächste Woche geht's auf alle Fälle weiter mit Folge 4, oder? Ich denke, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen.
Das denke ich doch auch.
Sehr gut. Das ist für mich ein versöhnlicher Abschluss. So, jetzt kannst du deckeln.
Gut, Leute, Deckel drauf. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, ich hoffe, ihr seid unterhalten worden. Habt den einen oder anderen Gedanken mitgenommen, den ihr noch nicht hattet. Oder umgekehrt, wenn ihr einen habt, den ihr mitteilen wollt, wo wir falsch abgebogen sind oder was übersehen haben, etc. Pipapo. Lasst es uns wissen. Bitte nicht zu sehr spoilern aus den Büchern. Ich habe sie nicht mehr so drauf. Und ich glaube, die Serie weicht schon mittlerweile gehörig davon ab. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Bis dahin von mir. Ich übergebe für die letzten warmen Worte wie immer an den Großmeister der Worte, den Schmied des Abschieds, den Großmeisterschmied des Abschieds, den Gregor. Bitteschön.
Oh mein Gott. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich habe es schon das eine oder andere Mal gesagt. Vor dem Deep Dive ist nach dem Deep Dive. Und auch so geht dieses Mal wieder ein neuer los. Ihr habt es schon gehört. Wir haben heute den Auftakt gehabt zur zweiten Staffel von Die Ringe der Macht. Direkt mit 3 Folgen. Alter Schwede, ich habe mich schon gefragt. Kurzer Abschweif, Goran, nur, dass du das jetzt einordnen kannst. Ich habe mich schon gefragt, wer außer uns und zum Release-Zeitpunkt unserer Folge tatsächlich schon sich 3 Stunden Herr der Ringe gegeben hat. Ich glaube, da wird es nicht so viele geben. Aber egal, wir haben für euch alles geguckt. Wir haben für euch, ich hoffe, denke ich mal, vieles zumindest besprochen und unsere Meinung gut kundgetan. Und ihr habt es gehört, trotz aller Negativität, wir können dem Ganzen auch was Positives abgewinnen. Und an dieser Stelle geht es nächste Woche weiter mit Folge 4. Ups, da sind wir auch schon bei der Halbzeit. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüssikowski.